Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 28. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Samstagvormittag, Frau Kneißl.
Ja, guten Morgen, lieber Flavio Fumitz. Auch Ihnen und all unseren Zuhörern einen angenehmen Sonntagmorgen.
Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Wir wollen uns vor allen Dingen auch über die aktuellen Entwicklungen in Nahost unterhalten, aber auch die gegenwärtige Situation im Russland-Ukraine-Krieg wird uns beschäftigen. Aber zunächst, ich erreiche Sie heute wieder in St. Petersburg. Sie sind dort am Rechtsforum. Wie ist es in St. Petersburg? Wie ist die Lage und wie war Ihre Woche, Frau Kneißl?
Vielen Dank für die sympathische Nachfrage. Die Woche war kurz gesagt sehr intensiv, aber auch sehr interessant. Ich bin mit dem Nachtzug Anfang der Woche angekommen aus Riazan, hatte glücklicherweise 4 Tage zu Hause und Baustelle hält mich dort auf Trab. Aber ich bin hier zu meinem dritten Rechtsforum. Es ist mit Abstand bevorzugtes Forum. Es finden in Russland meines Erachtens teilweise zu viele Foren statt, die das Manko haben, dass die Moderation nicht immer professionell funktioniert, weil es mehr in Monologen abläuft als in einer wirklichen Synthese und die Menschen meines Erachtens dann nicht so viel mitnehmen können. Es reduziert sich dann für viele auf dieses sogenannte Networking, von dem ich persönlich nicht sehr viel halte. Also man geht zu Veranstaltungen nicht, weil einen die Themen interessieren, sondern weil einen eigentlich meistens nur das interessiert, wen könnte man dort treffen. Und das hat meines Erachtens dann nicht immer den erzielten Effekt, dass man wirklich zu einem Erkenntnisgewinn kommt in einer solchen Debatte. Und beim Rechtsforum ist das anders. Also das wird vom Justizministerium im großen Umfang organisiert. Wir hatten mit unserem Institut des Gorki ein größeres Panel organisiert, zum Thema Schiffverkehr und Piraterie. Ich hatte mich auf dieses Forum seit Februar vorbereitet. Das heißt, Personen sowohl aus der Praxis als auch aus der Bürokratie und der Akademie in unserer Debatte um einen runden Tisch gebracht. Und mir ist es auch immer ein Anliegen, nicht nur eine interessante Debatte als solche zu moderieren, sondern eben auch zu Ergebnissen zu kommen. Und diese hatten wir. Ich habe auf meinem Kanal dazu einiges publiziert und möchte jetzt unsere Zuhörer nicht mit den Details Schiffsverkehr und Seerechtskonvention etc. langweilen. Aber wir erhielten das schöne Kompliment, dass es eine sehr fachlich hochniveauvolle Veranstaltung war. Und was für mich auch interessant schien, ich wurde danach angesprochen, unter anderem auch von Rechtsanwälten, die für britische Rechtsanwaltskanzleien in London tätig sind. Das finde ich insofern interessant, als mittlerweile auch britische Juristen wieder nach St. Petersburg reisen. St. Petersburg gilt in Russland als die Hauptstadt der Juristen. Warum die Rechtsschule der St. Peterburger Universität, von Peter dem Großen vor 302 Jahren gegründet, hat Rang und Namen in Russland und darüber hinaus. Es wurde übrigens auch in St. Petersburg in den 1890er Jahren und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, damals auf Initiative von Zar Nikolai II., eine Reihe von Konferenzen ins Leben gerufen, die sich mit Abrüstung und Kriegsvölkerrecht beschäftigten und letztendlich das so Hager Recht schufen. Also das Hager Recht ist Kriegsvölkerrecht, Hager Landkriegsordnung, sollte an sich verhindern, dass Krieg in Barbarei abgleitet und die sogenannten Genfer Konventionen, deren Hüterin das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf ist. Dieses Genfer Recht wurde in gewissen Grundzügen auch St. Petersburg geschaffen. Es war interessant, in anderen Debatten auch zu beobachten, wie hier Juristen aus unterschiedlichen Rechtstraditionen in einen Dialog treten. Und ich habe noch an drei weiteren Debatten mitgewirkt. Das war sehr intensiv gestern noch für die Youth Sessions, also die Veranstaltungen für die jüngeren Semester, habe ich über Meritokratie und Lehre des Völkerrechts gesprochen. Der Generaltitel unserer Veranstaltung war Völkerrecht, weil es sich hier viele die Fragen stellen, also nicht nur die Politik, sondern eben auch die Juristen, wie kann es weitergehen mit dem schwer beschädigten Völkerrecht? Also wie viel Reputation hat dieses Recht noch, wie viel Anwendung, wenn wir immer mehr von den sogenannten regelbasierten neuen Compliance und was auch immer Regeln sprechen. Das Hauptproblem, das ich mit diesen Regeln habe, ist, wo sind sie veröffentlicht? Niemand kennt sie und Recht wird erst dann zurecht, wenn es öffentlich für alle zugänglich ist. Also das waren so in Grundzügen geschildert die großen Themen. Ich darf hier noch eines erwähnen, was mich wirklich besonders fasziniert und diesmal noch stärker vielleicht beeindruckte, weil ich noch mehr als sonst in diesen Rechtsforen mitwirkte. Es ist mir nicht bekannt, irgendwo anders auf der Welt, dass es ein derartiges Forum gibt, wo offizielle Vertreter des Justizministeriums, der Regierung, Akademier und vor allem aber auch jugendliche Studenten einander auf Augenhöhe in Debatten begegnen. Das kenne ich nicht. Es gibt in Österreich die Juristentage. Ich glaube, die werden auch in ähnlicher Form in Deutschland abgehalten. Das ist sozusagen eine Einladung für einen sehr ausgewählten Kreis, wo man sich dann über die jüngsten Trends im bürgerlichen Recht oder im Strafrecht oder Steuerrecht unterhält. Und dieses Rechtsforum, nicht nur, dass es diesen großen Adressatenkreis hat und Teilnehmerkreis, es ist auch das St. Petersburger International Legal Forum. Wir hatten sehr, sehr viele Gäste aus dem afrikanischen Kontinent. Ehrengast war Vietnam. Es waren die Oberstaatsanwälte von Namibia bis Südafrika, aus diversen nordafrikanischen Staaten da. Und das verleiht einer solchen Veranstaltung einen internationalen Charakter, wie ich es nicht aus Deutschland oder Frankreich kenne, wo Juristentagungen stattfinden. Aber wie gesagt, es ist dann meistens nur das jeweilige nationale Recht und ein sehr auserlesener Kreis ohne Mitwirkung von Personen, die einfach sich interessieren, wie das in der sogenannten Rechtswirklichkeit aus. Ja. Das war das wirklich Hochinteressante. Und wir hatten hier bei unseren Veranstaltungen auch Gäste aus Belgien, Frankreich eingeladen. Und was ich vielleicht hier noch festhalten darf, auch aus Österreich, nahm ein Rechtsanwalt teil, was ich festhalten darf, ist Folgendes. Ich stehe unter scharfer Attacke, weil ich an der St. Petersburger Staatlichen Universität tätig bin. Und es nehmen aber hunderte Juristen an einer Veranstaltung dieser Universität und der russischen Behörden im Rahmen dieses Rechtsforums teil. Also ich würde mal sagen, die Wirklichkeit, wie man mit Russland akademisch einfach weiterarbeiten kann, ist eine ganz andere, als sich bestimmte Leute in Berlin oder Wien so in ihren Kämmerchen ausmalen können.
Ja, hochinteressant, Frau Kneißl, was Sie da berichten aus Ihrer Heimat, aus Ihrer russischen Heimat in St. Petersburg. Das ist für mich auch hier in Deutschland sehr interessant zu verfolgen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein in das geopolitische Geschehen der vergangenen 7 Tage. Es war wieder sehr viel los, Frau Kneißl. und aufgrund der etwas fortgeschrittenen Zeit und verschiedener Termine, die wir beide noch haben, legen wir gleich mal los mit einer ganz aktuellen Meldung. Denn Israel und Libanon haben jetzt am gestrigen Freitag in Washington ein Rahmenabkommen zur Beendigung der Kämpfe unterzeichnet. Das trilaterale Dokument wurde von der libanesischen Botschafterin und ihrem israelischen Kollegen im US-Außenministerium unterschrieben. Marco Rubio, der US-Außenminister, sprach vor der Unterzeichnung vom ersten Schritt auf einem zweifellos schwierigen, aber notwendigen Weg. Details zu den Bedingungen des Abkommens teilten die Vertreter zunächst noch nicht mit. Die libanesische Botschafterin erklärte, die Vereinbarung solle die libanesische Souveränität wiederherstellen, eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten gewährleisten und die Rückkehr der Vertriebenen ermöglichen. Bei den Gesprächen in den USA ging es Insidern zufolge auch um Pläne, wonach israelische Truppenteile der besetzten Gebiete im Südlibanon an die libanesische Armee übergeben soll. Die Hisbollah kündigte jedoch massiven Widerstand an. Ein Hisbollah-Abgeordneter sagte, die libanesischen Behörden könnten das Abkommen aus Washington nicht durchsetzen, es sei denn, sie riskierten mit US-Unterstützung einen Bürgerkrieg. Die Gruppe werde sich jeder Maßnahme der Regierung in Beirut widersetzen und noch stärker an ihren Waffen festhalten. Der israelische Ministerpräsident Bibi Netanyahu, er lobte das Rahmenabkommen und sieht darin eine schwere Niederlage für den Iran. Er sagte, das Wichtigste ist, dass Israel eindeutig an der Sicherheitszone im Südlibanon festhält. So schrieb er es auf Twitter und außerdem schrieb er, das ist ein großer Erfolg und wir werden ihn bewahren, solange die Hisbollah nicht entwaffnet ist und solange eine Gefahr für den Staat Israel besteht. Ja, Frau Kneißl, wie ist denn Ihre erste Einschätzung zu diesem Rahmenabkommen zwischen Israel und dem Libanon?
Vielen Dank für die ausführliche Sachverhaltsdarstellung. Das hilft uns allen, besser zu verstehen, wie die Situation ist. Ich darf hier eines noch einfügen und ich hoffe, ich verwirre jetzt nicht unsere Zuhörer, aber wir erinnern uns an dieses Memorandum, also diese Punktation, die erst vor einer Woche im Spiegelsaal von Versailles, wir hatten das letzte Woche ausführlich diskutiert, zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet wurde. In diesem Memorandum ist ausdrücklich festgehalten, der Libanon, dreimal kommt er vor auf dieser einen Seite und es geht um den völligen Abzug aller israelischen Truppen und der Wiederherstellung der Souveränität. Also ich würde jetzt unter Anwendung meiner Logik sagen, das erste Memorandum, erstens ist es älter, also eine Woche, und zweitens ist es das Abkommen, das also wirklich diese scharfe Auseinandersetzung, diesen Krieg im Persischen Golf beenden soll, sieht an sich bereits eine Wiederherstellung der Souveränität des Libanons vor. Den Iranern ist die Lage im Libanon absolut vorrangig. Es hieß von Tag 1, ohne Libanon gibt es keinen Waffenstillstand mit den USA. Nun haben wir seit April diese diplomatischen Gespräche auf Botschafterebene in Washington gesehen. Also die libanesische Botschaft und die israelische Botschaft unter Vermittlung des Auswärtigen Amts in Washington haben hier Gespräche geführt. Es war dazu wenig zu lesen. Man hatte eher den Eindruck, es gab die ersten symbolischen Treffen im Frühjahr und dann wurde das wieder eingestellt. Für unsere Zuhörer zur Information, die israelische Botschaft in Washington ist ein riesiger Apparat, ja. Plus haben wir in Washington gewaltige israelische, pro-israelische Lobbys. Also wir haben es hier mit einer Maschinerie zu tun. Die libanesische Botschaft dem gegenübergestellt ist ein viel, viel kleinere Einheit, hat daher gar nicht die Personalstärke, um in Verhandlungen wirklich nachhaltig die Positionen des Libanons auszuhandeln und rüberzubringen. Hinzu kommt, dass wir im Libanon seit Jahr und Tag einen ethnischen Proporz haben. Der trifft auch das Auswärtige Amt. Also es gibt eine Quote für jede der Volksgruppen. Und die Schiiten sind in diesen Quoten, wenn es ums Außenministerium geht, nicht in der Form vertreten. Das finden wir viele Maroniten, viele griechisch-orthodoxe. Und das ist ein altes Dilemma der Verwaltung im Libanon, die allen Widrigkeiten zum Trotz irgendwie immer funktioniert, aber nicht wirklich. Das heißt, dieses Abkommen, das Sie zitieren, sorgt im Libanon für eine gewaltige Unruhe. Die Hisbollah sieht damit eine große Gefahr auch zur Neuauflage eines Bürgerkriegs. Bislang sind die verschiedensten libanesischen Fraktionen, die im Parlament sich zwar dann beschimpfen, aber glücklicherweise bislang auf der Straße noch nicht bekämpft haben, wie das in den 70er, 80er Jahren der Fall war, dass diese verschiedensten Fraktionen wieder in einem bewaffneten Kampf auch auf den Straßen aufeinander losgehen könnten. Ich persönlich hatte ein solches Risiko eigentlich immer ausgeschlossen, weil ich über die letzten 30 Jahre, wann immer ich im Libanon war, einfach spürte, wie müde die Menschen sind. Und als ich 2022 und 2023 im Libanon dankenswerterweise leben durfte, war ich persönlich davon überzeugt, es wird nicht mehr zu einem Krieg kommen. Ich hatte völlig unterschätzt, was die Israelis vorhaben. Aber bislang in diesen letzten 3 Jahren der ständigen Angriffe der Israelis auf den Libanon, der tausenden Zivilisten, die durch Drohnen getötet worden, verstümmelt wurden. Trotz all dem ist es nicht zu einem Bruch des Konsenses innerhalb des Landes gekommen. Also das Land in irgendeiner Weise funktioniert, zumindest in den Teilen, in denen nicht die völlige Zerstörung der Infrastruktur stattgefunden hat. Und meine abschließende Feststellung zu diesem Abkommen ist, es ist hochbrisant, dieses Rahmenabkommen. Ich nehme an, dass die libanesische Regierung, die eine Pro-US-Regierung ist, all die Mitglieder des Kabinetts von Premierminister Nawaf Salam und auch die Person Youssef Aoun, der Präsident, sind, wenn man so will, so werden sie im Libanon genannt, Männer der US-Botschaft. Und dass diese Personen unter einem gewaltigen Druck der USA standen, man hat ihnen versprochen, es wird der Libanon wieder aufgebaut, man hat ihnen Militärhilfe versprochen, aber ich fürchte, dass dieses Rahmenabkommen einen inneren Riss im Land provozieren könnten.
Ja, Frau Kneißl, dann kommen wir mal, oder sagen wir es so, wir bleiben in Nahost und von dem einen Rahmenabkommen kommen wir zu dem anderen Rahmenabkommen. Es hat jetzt nämlich diese Woche in der Schweiz im Birkenstock die erste Runde der Gespräche im Rahmen des sogenannten Memorandums of Understanding stattgefunden. An den Gesprächen nahmen hochrangige Vertreter Teherans und Washingtons sowie die Verhandlungsführer aus Katar und Pakistan teil. Zu Wochenbeginn heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittlerstaaten, dass schlussendlich die Schaffung eines Mechanismus für weitere Gespräche ausgehandelt werden konnte. Ziel sei es weiterhin, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein finales Abkommen zu erreichen. Der iranische Außenminister Araghchi erklärte auf X Twitter, dass die Koordinierungsstelle zur Konfliktvermeidung im Libanon dabei eine erste direkte Bewerbungsprobe darstellen würde. Weiter schreibt er, die unermüdlichen Vermittlungsbemühungen Pakistans und Katars haben zu bedeutenden Fortschritten bei der Beendigung des Iran-Krieges und Libanon-Krieges geführt. Vordergründig sei zudem eine direkte Kommunikationsverbindung eingerichtet worden, um die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die umkämpfte Meerenge der Straße von Hormuz zu gewährleisten. Auch J.D. Vance hat jetzt erklärt, dass seine Gespräche mit hochrangigen iranischen Vertretern in der Schweiz eine gute Grundlage für ein dauerhaftes Friedensabkommen geschaffen hätten. Laut den USA wurden Fortschritte bei der Sicherung der Straße von Hormuz sowie auch bei der Stabilisierung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah erzielt. Wir haben jetzt gerade schon über die weiteren erreichten Ziele des Rahmenabkommens gesprochen. Das vergangene Woche vereinbarte 60-tägige Interimsabkommen soll Verhandlungen über zentrale Streitpunkte ermöglichen, darunter auch das iranische Atomprogramm. Während die Gespräche weiter verlaufen, betonte Donald Trump, dass die Offenhaltung der Straße von Hormuz und gegenseitiger Respekt entscheidend für eine dauerhafte Lösung des Konflikts sein. Frau Kneißl, wie bewerten Sie da diese Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien? Wie ist da Ihre Einschätzung und Ihr Blick auf die Lage?
Vielen Dank für die Erklärung, was sich alles in der Schweiz in den letzten Tagen abgespielt hat. Und zugleich haben sich sehr kriegerische Ereignisse ja auch wieder im südlichen Persischen Golf abgespielt, nämlich mit einem wechselseitigen Beschuss von Schiffen, ob Fracht- oder Militärschiffen durch die USA und den Iran. Also in den letzten 24 Stunden hat sich die Lage im militärischen Bereich bedauerlicherweise wieder verschärft. Aber zu Beginn der Woche konnte man vielleicht noch optimistischer sein. Sie haben J.D. Vance, den US-Vizepräsidenten, erwähnt, der Delegationsleiter auf US-Seite ist, wenn es um die Ausarbeitung der Details geht für die nächsten 2 Monate. Und wir haben Marco Rubio als Außenminister, der unter anderem dieses Libanon-Israel-Abkommen unter seiner Ägide sozusagen aushandeln hat lassen. Ich sehe hier auch einen gewissen, soll man sagen, es ist vielleicht nicht eine Auseinandersetzung, aber es ist vielleicht doch eine Art Wettbewerb um Nahostpolitik, die da in den USA stattfindet, nämlich einerseits J.D. Vance, der sozusagen als oberster Feuerwehrmann nun unterwegs ist, um den großen Scherbenhaufen der USA mit dem Iran zu bereinigen. Vergessen wir nicht, dass in den Washington bereits sehr, sehr lautstark dieses Memorandum kritisiert wird. Sie nannten unseren letzten Podcast die Kapitulation von Versailles zu Recht. Weil die Iraner auf alle militärischen und auch diplomatischen Fronten an sich ihre Punkte durchsetzen konnten in dieser Punktation. Marco Rubio ist vielleicht der Mann, der mehr Israel zugeneigt scheint oder ist und der hier eben einen anderen Kurs fährt, sagen wir mal so. Aber ich würde sagen, es besteht zwischen dem Vizepräsidenten und dem Außenminister ein gewisser Redebedarf, weil die müssen jetzt hier schon klar sein, was wollen die USA in der Region? Wollen sie mit dem Iran handelseins werden und den Libanon so politisch mitgestalten, wie der Iran sich das vorstellt? Oder wollen sie den Kurs von Netanyahu und den Libanon eigentlich in gewisser Weise unter israelische militärische Kontrolle stellen oder zumindest Teile dieses Landes? Also es spießt sich hier, würde ich sagen, auch an den Vorstellungen und an der Verhandlungsstrategie zwischen Vizepräsident Vance und Außenminister Marco Rubio. Das ist der eine Punkt. Der andere ist Verhandlungsmechanismus. Ja, die Iraner haben vor Wochen schon gesagt, wir machen Zug um Zug. Also es mit dem Libanon begonnen, interessanterweise, und gestern Nacht eben diese Überraschung dieses Abkommens. Wie gesagt, für mich ist das ein Schuss vor den Bug von J.D. Vance durch Rubio. Also damit ist fast der Zug wieder zurück in die Station gebracht. Also wir sind, wie man auf Englisch sagt, back square one. Es ist, was immer man in den letzten Wochen erreichen konnte zwischen Teheran und Washington, ist im Moment wieder auf den Kopf gestellt. Und wie es daher jetzt weitergehen wird mit diesem Memorandum, ob die 60-Tage-Frist eingehalten werden kann. Ich bezweifle es. Ich will hier nicht wieder die Stimme der Cassandra erheben, aber 60 Tage sind 2 Monate, das Ende August. Es sollte hier vieles unter Dach und Fach sein. Und wie gesagt, es spießt sich jetzt schon am Liban in dieser ersten Verhandlungswoche. Hinzu kommt, dass Hibben in der Straße von Hormuz wieder die Durchfahrt sperrt oder zumindest der Block behindert ist. Es kommt beispielsweise Tausende dieser Seemänner, die seit März festsitzen, ja, seit März Monaten. Wir sprechen davon 2.000 bis 20.000 Matrosen auf diesen diversen Handelsschiffen, in den letzten Tagen dank dieser langsamen Annäherung zwischen Iran und den USA, wiederum durch Vermittlung des Omans, konnten Tausende also aus dem Persischen Golf evakuieren. Diese Evakuierungen sind jetzt gestoppt. Ich führe also im Laufe der nächsten 2-3 Tage bedrohliche Nachrichten aus dem Persischen Golf hören werden, als das in der letzten Woche der Fall war, wo man eben am Luzerner See offenbar eine bessere und ich würde nicht ausschließen, dass die Iraner sagen, angesichts dessen, was da jetzt gerade passiert im Libanon und die neuen Kampfaktionen, legen wir jetzt mal eine Verhandlungspause ein. Also das ist so meine leichte böse Vorahnung auf die Situation. Und da kommt noch ein Punkt vielleicht auch, was das Verhältnis USA-Israel anbelangt. Es gab in der letzten Woche ja einige Medienberichte, die sehr klipp und klar darstellen, wie es bestellt ist um das persönliche Verhältnis zwischen Trump und Netanyahu, aber auch um das allgemeine weitere bilaterale Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. Also wir haben in unserem Gespräch schon 1-2 Mal uns unterhalten über diese Schimpftiraden, die Trump gegen Netanyahu ausgelassen hat. Und offenbar sind da in den letzten Stunden noch weitere heftigste Verbalattacken dazugekommen, die also so ungefähr das, was ich in US-Medien las, eigentlich Trump attackierte Netanyahu als eine Art Antisemiten, ja, weil er eigentlich die Juden der Welt in eine äußerst brisante Lage gebracht hat. Und ich würde sagen, damit hat er nicht ganz Unrecht. Wir haben aber auch seitens israelischer Offizieller, und da müssen wir gar nicht in den Bereich der besonders Radikalen wie Smotrich und Ben-Gvir schauen, sondern wir haben auch in den Reihen der nicht ganz so Radikalen heftige Aussagen gegen die USA und gegen die Person Trump. Also zwischen diesen beiden Verbündeten ohne Wenn und Aber, wo man ja auch offenbar auf militärischer Ebene im Moment dabei ist, die Armeen fast zu fusionieren, dass trotz dieser engen Kooperation und dieser jahrzehntelangen, eben bedingungslosen militärischen, außenpolitischen Zusammenarbeit, dass es hier im Gebälk heftig kracht.
Ja, es scheint tatsächlich an allen Ecken und Enden mächtig zu krachen. Aber, und das wäre jetzt der Übergang, Frau Kneißl, zu dem nächsten Konfliktfeld. Bei Ihnen in Russland im Zuge des Ukraine-Krieges spitzt sich auch einiges zu: Treibstoffmangel, ständige Drohnenangriffe auf die Ölinfrastruktur, gleichzeitig will jetzt Zelensky nach Angaben aus seinem Hause, hat er Vorschläge für Verhandlungen und eine Friedenslösung an Russland übermittelt. In seiner auf Twitter X veröffentlichten Videobotschaft sagte Zelensky: Die Freunde von Putin haben von uns gehört, dass ein Treffen und ein Ende des Krieges möglich ist. Nähere Details gab er zunächst nicht bekannt. Vor kurzem hatte noch der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko über ein Treffen mit Abgesandten Selenskis berichtet. Selenski lobte darüber hinaus in seiner Rede den jüngsten Austausch von Kriegsgefangenen. Er erwarte weitere Austausche, sagte er, und wiederholte auch die Forderung nach einem schnellen Kriegsende. Die Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Hinterland bezeichnete Selenski als gerechte Antwort auf den von Russland entfachten Krieg. Zuletzt hatten Vertreter Russlands und der Ukraine im Februar noch unter US-Vermittlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten über ein Kriegsende verhandelt. Und gleichzeitig kommen Meldungen rein, dass auf der Krim, wo sie noch vor kurzem waren, der Ausnahmezustand ausgerufen worden sei. Die von Russland eingesetzten Behörden haben diesen dort ausgerufen. Nach russischen Angaben reagierten sie damit auf die Folgen ukrainischer Angriffe. Frau Kneißl, wie schätzen Sie da die aktuelle Gemengelage ein?
Ja, die ist schwierig. Wir haben eben zum einen die von Ihnen zitierten Aussagen Selenskis, man möchte doch in Verhandlungen treten oder diese wieder aufnehmen. Auf der anderen Seite haben wir die Ankündigung, Kiew die nächsten 40 Tage die Krim ganz besonders, aber auch Russland bis eben tief ins jenseits des Urals zu beschießen. Und das mag nun von ukrainischer Seite dahin interpretiert werden, dass man sagt, man will Russland sozusagen an den Verhandlungstisch zwingen über heftigen Beschuss. Ob die Rechnung in dieser Art aufgeht, weiß ich nicht. Kann das hier nur zitieren, was im Gange ist. Es wurde letzte Nacht, es wurden von der russischen Luftabwehr 660 Drohnen abgefangen. Wir hatten letzte Woche sowohl am Montag als auch am Donnerstag, es war der 15. und der 18. Juni, einen schweren Beschuss, also schwere Angriffe auf die Hauptstadt selbst. Es wurden eben auch Raffinerien getroffen, eine Drohne so schwer, dass laut russischen Aussagen hier mindestens 6 Monate für die Reparaturen erforderlich sind. Die Treibstoffrationierung sowohl für St. Petersburg als auch für Moskau, den Großraum Moskau, auf 20 Liter Treibstoff, Diesel 30 Liter mittlerweile bringt. Russland ist ein großes Land mit gewaltigen Distanzen. Ich bin noch vor 3 Wochen gefahren, die Strecke St. Petersburg in mein Dorf. Das sind 1020 Kilometer. Ich könnte das nicht bewältigen, wenn ich dazwischen nur 20 Liter zusätzlich aufnehmen kann. Und ich bin nicht die Einzige, die derartige Distanzen mit einer gewissen Regelmäßigkeit fahren muss. Das heißt, es ist damit natürlich auch der Schwerlastverkehr, und da sprechen wir wiederum von der Versorgung, den Dieseltreibstoff, LKWs und so weiter, das wirft Fragen auf. Ja. Und wir haben auch in einigen Regionen mehrere Tankstellen, die nicht diese rationiert von 20 oder 30 Litern abgeben, sondern die gesperrt sind. Ich hatte in Jalta selbst gesehen, noch vor 14 Tagen, die langen Warteschlangen, damals 5 bis 6 Stunden warteten Menschen auf 20 Liter. Dann wurde am Sonntagwoche die Treibstoffabgabe an Private völlig eingestellt. Der Kommandant des ukrainischen Drohnenregiments der Drohneneinheit, ein ehemaliger Getreidehändler, Geschäftsmann Mitte 50, der sehr erfolgreich diese Drohneneinheit der Ukraine aufgebaut hat. Er spricht seit Anfang Juni von einer Abkoppelung der Ukraine von Russland. Und was darunter genau zu verstehen ist, zeigt sich vielleicht in diesem schweren Beschuss auf kritische Infrastruktur wie Umspannwerke, Terminals, Raffinerien. Und die große Sorge ist natürlich auch, dass die Krimbrücke, die ja auch die deutsche Luftabwehr in ihren Vorgesprächen auf ihren Radar gesetzt hat, dass diese Gräbenbrücke völlig unterbrochen werden könnte. Also sie wurde streckenweise für den Autoverkehr eingestellt, dann wieder aufgenommen. Wir haben auf der Krim die Situation, dass die Versorgung an der Kippe steht, und daher haben die Behörden, hat der Gouverneur den Ausnahmezustand offenbar ausrufen müssen. Das ist ja eine Maßnahme, die man nicht einfach so setzt, sondern da gibt es bestimmte Gründe dafür. Ich hatte die Wahrnehmung, ich habe es ja auch in unserem Podcast geschildert. Natürlich war ich schwer beeindruckt von dem, was ich an Natur dort sehen durfte. Eine üppige, eine reiche Natur, wie ich sie in der Form im Mittelmeerraum im weitesten Sinne noch nie gesehen hatte. Aber ich konnte eigentlich diese Tage nicht wirklich das, was man jetzt Ginseln nennt, weil die Stimmung spürbar angespannt war und jetzt wahrscheinlich noch angespannter ist. Ich gehe jetzt so weit zu sagen, dass eine Abkoppelung der Krim in Gestalt einer Blockade der Krim, ja, also das, was Nachschubversorgung anbelangt, sehr, sehr weitreichende, schwere Folgen für die Bevölkerung insgesamt haben könnte. Die Bevölkerung der Krim ist eine Mischung von Ukrainern, Russen, Krimtataren, Türken, Bulgaren, Griechen. Ja, also ich habe ja in unserem Gespräch vor 2 Wochen auch geschildert, wie bunt dieses Völkergemisch ist. Das heißt, die Zivilbevölkerung kann konfrontiert sein mit einer schweren Mangellage. Und ich sage immer, weil ich habe Mangellagen in meinem Leben ein paar Mal selbst erleben müssen, wir alle kommen ohne Strom und Treibstoff aus. Es ist schwierig, aber wir können ohne Strom und Treibstoff leben. Ich habe im Libanon auch sehr wenig Strom zur Verfügung gehabt und hatte daher zum Beispiel keinen Kühlschrank. Das alles ist möglich, aber wir können nicht ohne Wasser leben. Und für mich ist aus der Geschichte her bekannt, wie schwer die Wasserversorgung auf Krim immer schon war. Eine der ersten Maßnahmen, die 2014 von den russischen Behörden gesetzt wurde, war, die Wasserversorgung mit neuen Leitungen in Richtung Krim zu organisieren. Wenn nun Umspannwerke bombardiert werden, dann können natürlich auch die Wasserpumpen immer weniger zuverlässig funktionieren. Also dieses Szenario, das ich jetzt hier kurz andenke, beunruhigt mich am meisten für die Menschen. Und ich spreche jetzt nur einmal von einer sehr schweren Versorgungslage, wie dann die militärische und in der Folge vielleicht auch politische Folgewirkung wird, wenn das, was die ukrainischen Behörden angekündigt haben, also Zelensky, wie auch dieser Kommandant der Drohneneinheit, ich glaube, er gab Reuters vor einigen Wochen ein passendes Interview dazu, dann stehen wir vor einer sehr neuen Situation. Was die Versorgungslage in anderen Regionen Russlands anbelangt, gibt es sehr unterschiedliche Meldungen. Hier in St. Petersburg funktionieren die Tankstellen, aber wie gesagt mit einem Limit von 20 Liter Benzin, 30 Liter Diesel. Wir haben sehr, sehr viele Verkehrsstaus. Also gestern war es schwierig, vom Konferenzzentrum wieder in die Stadt zurückzukommen. Das Leben hier funktioniert in gewisser Weise weiter. Ich hatte gestern Abend auch die Gelegenheit, eine Verdi-Oper im Mariinsk zu sehen. Die Oper war zum Bersten voll. Die Menschen gehen in die Oper, aber es ist auch ein Schatten über vielem, der in meinen Augen in den Regionen stärker spürbar ist als in einer Stadt wie St. Petersburg oder vielleicht auch in Moskau derzeit in manchen Stadtteilen stärker schwiegt. Also ich bin heute Abend mit Nachtzug wieder zurück nach Hause und ich bin übrigens in 14 Tagen in unserer kleinen Distriktstadt ein Seminar unter dem Titel, das habe ich schon vor Wochen zu organisieren begonnen, das Dorf ernährt die Stadt. Und die Fragen, die wir uns da stellen werden und hoffentlich auch beantworten können, sind in der aktuellen Situation vielleicht noch aktueller, als sie vor 2 Wochen waren.
Hm. Ja, Frau Kneißl, es bleibt wirklich hochbrisant und wir sprechen ja auch generell jede Woche über diese aktuelle Lage und sie scheint sich einfach zuzuspitzen. Aber ja, Frau Kneißl, da werden wir hier weiter in unserem Podcast Woche für Woche darüber sprechen, wie sich das im Gesamtbild auch entwickelt. Und jetzt schauen wir mal zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach Venezuela. Dort hat ein Erdbeben der Stärke, zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 das Land schwerst erschüttert. Die Ereignisse ließen in den betroffenen Gebieten Dutzende Gebäude einstürzen und forderten laut aktuellem Stand jetzt am Samstagmorgen mindestens 920 Tote, mehr als 3.300 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden noch immer mehr als 50.000 Menschen vermisst. Laut ersten Schätzungen vom US-Geologischen Dienst, dieser geht von 10 bis 100.000 Todesopfern aus. Venezuelas Präsidentin Delcy Rodríguez rief umgehend den Notstand aus und wandte sich in einer kurzen Fernsehansprache direkt an die Nation. Sie wies darauf hin, dass aktuell noch keine Daten aus dem betroffenen Bundesstaat La Guaira vorliegen, die an der Hauptstadt Caracas grenzt und laut Medienberichten am stärksten betroffen sein soll. Frau Kneißl, wie ist Ihre Einschätzung dieser Tragödie?
Mein aufrichtiges Mitgefühl all den Menschen, die von diesem Erdbeben betroffen sind. Es gibt wie oftmals nach solchen grauenhaften Naturkatastrophen die kleinen Wunder, dass Menschen befreit werden können aus Trümmern. Die Retter sind bewundernswert im Einsatz. Ich habe in den hiesigen Medien dazwischen Bilder gesehen, die mich in Mark und Bein erschüttern. Daher es gilt mein aufrichtiges Mitgefühl den Opfern, ihren Angehörigen. Es ist die Rede von rund, ich glaube, 18.000 Vermissten. Am Anfang waren einige Dutzend Tote, aber wenn wir von 18.000 Vermissten sprechen, dann müssen wir bedauerlicherweise damit rechnen, dass die Zahl der Toten oder sehr schwer Verletzten noch weiter ansteigt. Wir erinnern uns an die US-Kommandoaktion vom 6. Januar, oder was, der 4. Jahresbeginn, Entführung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Ehefrau, Übernahme in gewisser Weise des Staates Venezuela durch die USA, ja. Also, wir haben zwar weiterhin die Vizepräsidentin Rodríguez, die unter Maduro Vizepräsidentin war, die jetzt als Interimspräsidentin fungiert. Es erschließt sich mir nicht, in welchem Umfang hier die USA Venezuela nun de facto kontrollieren, das weiß ich nicht. Aber Trump hat mittlerweile das venezolanische Erdöl bereits umleiten lassen. Ja? Also stand Venezuela in seinen Exporten nun fast 20 Jahre unter schwerer Attacke der USA, diverseste Sanktionen. So wurden diese Rationierungen, Sanktionen aufgehoben. Aber Venezuela darf beispielsweise, wie wir wissen, kein Erdöl auf die Insel Kuba exportieren. Auch dort eine schwere Mangellage. Und daher würde ich jetzt einmal erwarten, wenn die USA hier das Zepter so führen, dann es auch ihnen ihre, ja, schließlich daraus auch ergeben muss, dass die USA in großem Umfang die Rettungsaktionen mitbegleiten müssen. Und dann auch entsprechend den Wiederaufbau wahrscheinlich finanzieren. Das heißt, dieses Erdbeben könnte, wenn wir das Ganze jetzt auch durch die geopolitische Linse betrachten und nicht nur durch die menschliche Tragödie, dann könnte dieses Erdbeben meines Erachtens, so meine allererste Wahrnehmung, das Land weiter noch in die Hände der USA bringen.
Mhm. So sieht es danach aus. Und auch das werden wir weiter hier beobachten, Frau Kneißl. Aber für heute soll es das zunächst gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich für Ihre Zeit, für die sehr kompetenten Ausführungen und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass Sie auch ähnlich schöne Temperaturen haben wie bei uns und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio, fürs Leben. Ihnen, all unseren Zuhörern, einen friedlichen Sonntag. In St. Petersburg ist es diesig und Dostojewski-Wetter. Also das ist hier nicht so schön, aber in meiner Region, die glücklicherweise im Süden liegt, haben wir einen hoffentlich guten Sommer und das Allerwichtigste ist einen friedlichen Sommer.
Da kann ich Ihnen nur beipflichten, Frau Kneißl. Vielen Dank und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.